Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Im Begründet Glauben Interview ist heute Christoph Wurm. Herr Wurm, Sie haben Anglistik, Romanistik und Latinistik in Bochum studiert und waren danach ab 1982 im Schuldienst. Sie haben insgesamt bis 2018 als Latein-, Spanisch- und Englischlehrer gearbeitet. Sie haben zahlreiche Werke zu Wortschatz und Grammatik moderner Fremdsprachen veröffentlicht und sind auch Verfasser einer Reihe von Fachaufsätzen, die zumeist im Forum Classicum erschienen sind. Und Sie haben ein Buch geschrieben, Glaubwürdig, die Apostelgeschichte, Lukas, der erste christliche Historiker. Und heute soll es um einen kleinen und nicht geringen Teil der Apostelgeschichte gehen. Und deswegen sind Sie hier und heute genau richtig im Interview. Herzlich willkommen, Herr Wurm.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung.
Ich möchte gleich unmittelbar einsteigen. Wir machen ja eine kurze Reihe zum Thema Pfingsten. Als erste Frage an Sie, was feiern Christen denn eigentlich an Pfingsten?
Ja, darauf kann man eine dreifache Antwort geben. Für uns heute ist es das Fest des Heiligen Geistes. Mhm. Dagegen feierten die damaligen Christen in Jerusalem, von denen im Pfingsttext die Rede ist, das traditionelle jüdische Erntedankfest Shavuot, das Dankfest der Weizenernte. Und nach dem Pfingstereignis feierten die Juden Christen beides, etwa Paulus, der zu Pfingsten, wie wir in Vers 20, 16 erfahren, pünktlich in Jerusalem sein wollte. Mhm. Das kann man so sagen, dass also das Fest diese unterschiedlichen Facetten hat.
Nun ist es ja für uns heute so, dass Weihnachten und Ostern gut bekannt sind und auch kirchlich häufig gut besucht, doch es steht ja die Frage im Hintergrund, was genau ist eigentlich damals, Sie haben es schon angesprochen, an Pfingsten passiert, was steht eigentlich in der biblischen Pfingstgeschichte?
Ja, Sie haben völlig recht, dass Ostern und Weihnachten vielen bekannter sind als Pfingsten, aber darin steckt natürlich auch eine Chance, da das Pfingstfest nicht so kommerzialisiert ist und von fremden Dingen überlagert. Ja, das Pfingstkapitel, das zweite Kapitel der Apostelgeschichte, besteht aus vier Teilen, die eine kompositorische Einheit bilden. Da ist zunächst die Herabkunft des Heiligen Geistes und die Reaktion auf das Sprachwunder, das dann folgt, dann die Petrusrede, drittens das, was die Rede bewirkt, also die schockierte Reaktion der Zuhörer und der große Erfolg der Aufforderung zur Umkehr und zur Taufe. Und zuletzt wird das Kapitel dann abgeschlossen durch die Darstellung des Lebens in der Jerusalemer Urgemeinde. Und der Heilige Geist kommt als Sturmwind, also Pneuma, heißt auf Griechisch Hauchwind, und dann kommt dann in Form von Flammenzungen auf die versammelten Jünger hinab, die dann Gott in verschiedenen Sprachen preisen, zum Erstaunen der Zeugen, die von überall her aus der jüdischen Diaspora stammen, und ihre eigenen Sprachen erkennen. Zum Teil aber auch davon ausgehen, dass die Jünger betrunken sind. Mit der Petrusrede und mit dem Abschnitt über die Urgemeinde liefert uns Lukas dann zwei unterschiedliche Interpretationshilfen zu dem, was er zuvor berichtet.
Vielen Dank. Jetzt ist natürlich die Frage gerade an Sie, die Sie sich auch gut mit den Sprachen auskennen und der Textgestalt. Mit was für einem Text haben wir es denn zu tun?
Ja, ich würde das etwas plakativ so beantworten, mit einem Stück Geschichtsschreibung und Sprachkunst auf hohem Niveau. Mhm. Und das muss ich natürlich veranschaulichen. Ich denke, das ist von größter Bedeutung für das echte Verständnis dieses zweiten Kapitels. Also Lukas erhebt ja zu Beginn seines Doppelwerks den Anspruch, Geschichte zu schreiben, und zwar im Dienste der Verkündigung des Glaubens. Mhm. Und man kann hier an der Art, wie er diesen Pfingsttext gestaltet, zwei große Merkmale seiner Geschichtsschreibung beobachten: Zurückhaltung und Präzision. Also zunächst mal zur Zurückhaltung. Das ist also ein Stilmerkmal des Lukas und ein Erzählmerkmal. Das fängt sofort zu Beginn des Doppelwerks an, wo er sich nicht mit Namen nennt, obwohl ihm das die Konventionen der Geschichtsschreibung ermöglicht hätten. Und den Adressaten Theophilos nennt er ja auch. Also jeder, der Griechisch gelernt hat, kennt den Anfang zum Beispiel des Geschichtswerks des Thukydides über den Peloponnesischen Krieg. Da geht's los mit Thukydides Athenaios, also der Autor nennt sich als allererstes selber. Das tut Lukas nicht. Und auch in den sogenannten Wir-Passagen der Apostelgeschichte, wo er als Paulus Begleiter dabei war und in der ersten Person Plural schreibt, nennt er seinen Namen nicht. Das passt genau zu dieser Dezenz auch. Und des Weiteren, wenn Lukas etwas erzählt, dann nimmt er meist die Perspektive eines Beobachters ein, ohne etwa eigene Kommentare einfließen zu lassen. Das ist also seine Erzählperspektive, ein Begriff, für den man auch den englischen Begriff Narrative Point of View verwendet. Lukas schaltet sich üblicherweise nur kurz ein, wenn etwa eine Hintergrundinformation erforderlich ist. Bei anderen, bei antiken Historikern oder Erzählern, dagegen finden wir solche Erzählkommentare und Wertungen durchaus. Das ist schon bei Homer so. Lukas aber hält sich zurück. Und gerade diese Dezenz ist es, die hier in der Pfingsterzählung von zentraler Bedeutung ist. Denn der Erzähler zieht sich zurück und erteilt dem Betroffenen das Wort, als es um die Zeugen des Pfingstgeschehens aus den verschiedenen Völkern geht. Die sind es, die in direkter Rede ihre Völker nennen und nicht der Erzähler. Und Lukas gelingt auf diese Weise eine der bekanntesten und eindrucksvollsten Passagen seiner Apostelgeschichte. Denn die Breiten- und die Tiefenwirkung der Weise, wie der Heilige Geist eingreift, referiert nicht Lukas in Listenform, sondern die Zeugen, die ganz im Bann dieser Wirkung stehen, präsentieren diese Aufzählung selbst, also in sehr emphatischer Sprechweise. Das ist also der erste große Aspekt, die Zurückhaltung des Lukas. Und Punkt zwei, was auch ebenfalls wichtig ist für diesen Text, seine Präzision. Also es gibt zahlreiche Beispiele aus der Apostelgeschichte für diesen sehr nuancierten Sprachgebrauch des Lukas, der den hohen Standards antiker Geschichtsschreibung entspricht. Das gilt etwa für seine Orts- und Zeitangaben, aber auch für seine exakte Verwendung von Titelbezeichnungen, also römischer Beamter zum Beispiel, die von der Forschung immer wieder bestätigt worden ist. Es gilt aber auch für Einzelvorgänge. Wenn Lukas etwa in der Samaritergeschichte nicht schreibt, dass der Priester und der Levit vorübergehen, das wäre das Verb par archistai, sondern er schreibt auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorübergehen, also anti par archistai. Oder hier im zweiten Kapitel, im letzten Teil, schreibt er über die Christen, sie verkauften ihre Habe, sondern sie verkauften ihre unbewegliche und bewegliche Habe. Und wenn wir uns die Pfingsterzählung weiter ansehen, dann finden wir hier einen ganz wichtigen Beleg zu diesem Thema, und zwar im Bereich der Anreden. Also in der Antike galt die exakt richtige und während der Rede, variable Anrede des Publikums als Kunst. Die Anreden ermöglichen es ja dem Redner, der Rednerin, in jeder Phase der Rede das angestrebte Verhältnis zum Publikum zu charakterisieren und, das ist das Wichtige, in Kürzestform auf den Punkt gebracht gewissermaßen. In der Antike gab es also mehrere berühmte Beispiele. Beispiel bei Sueton, dem Historiker, lesen wir, Cäsar trat vor meuternde Soldaten und redete sie mit Quirites an, Bürger, und verweigerte ihnen auf die Weise die Anrede Kommilitones, Kameraden, grenzte sie also von sich ab. Oder ganz berühmtes Beispiel aus der griechischen Literatur, Sokrates hat vor Gericht die 500 Richter nicht mit ihr Richter angesprochen, sondern nur diejenigen, die ihn freisprachen, also denen, für die reserviert er die Anrede O Andres Dikastai. Und hier im Pfingsttext gestaltet Lukas ebenfalls die Anreden in der Petrusrede mit großer Sorgfalt, ganz nach diesen Kriterien, mustergültig in der Formulierung und ganz überlegt positioniert. Also als Petrus vor die Menge tritt, nennt er sie zuallererst sachlich und ganz allgemein jüdische Männer und alle Bewohner Jerusalems. Und dann im weiteren Verlauf seiner Rede variiert er die Anrede und spricht sie mit israelitische Männer an. Dass er das tut, hat einen guten Grund, denn sie sind es, denen er vorwirft, Jesus, wie er sagt, durch die Hand der Heiden getötet zu haben. Und dann schlägt er sich auf ihre Seite und nennt sie Brüder, also ihr Männer Brüder, das ist in Vers 29. Und das unmittelbar, nachdem er ihnen vorgeworfen hat, Jesus zur Kreuzigung ausgeliefert zu haben und nach der Verkündigung der Auferstehung Jesu. Mhm. Und mit derselben Anrede werden sich dann am Ende der Rede die Zuhörer an die Apostel wenden und diese um Bruderhilfe bitten. Das ist also ein Beleg für diese ganz nuancierte, exakte Gestaltung des Textes, aber das wird uns, glaube ich, heute noch in weiterer Hinsicht beschäftigen.
Absolut. Sie haben jetzt viele Beispiele auch aus dem Vergleich zu anderen Texten der damaligen Zeit genannt. Sie haben schon viel von Sprachgestalt gesprochen. Warum ist denn für Sie als Philologe und inwiefern ist denn für Sie die Lautgestalt des Pfingsttextes so wichtig?
Ja, in der Antike wurden wichtige Texte laut gelesen. Mhm. Und es wurde von einem guten Autor erwartet, dass er das berücksichtigte. Mhm. Er musste also etwa störende Klang- oder Wortwiederholungen vermeiden, setzte aber umgekehrt Wiederholungen gezielt zur Lautmalerei oder zur Betonung, zum Kontrast ein. Also ein antiker Text ist also eine Art Partitur. Man kann dieses laute Lesen sehr schön im 8. Kapitel sehen, wo Philippus den Äthiopier lesen hört. Mhm. Oder Thukydides schreibt, sein Werk sei nicht ein Prunkstück für das augenblickliche Hören, sondern ein Besitz auf ewig, ein Kthema Sae. Also einer, der den Anspruch erhob, ein Geschichtswerk vorzulegen wie Lukas, musste auch die Lautgestalt berücksichtigen. Das hat also unmittelbar mit dem Anspruch auf Glaubwürdigkeit zu tun. Es zeigte eben an, dass der Autor einen wirklich sorgfältig gestalteten Text vorlegte. Und dieses laute Lesen bedeutete auch, dass viel geringere Textmengen gelesen wurden als beim stillen Lesen, die aber mit gesteigerter Konzentration. Mhm. Und an vielen Stellen benutzt Lukas lautliche Mittel, um seine Aussagen zu unterstreichen, immer wohl dosiert natürlich, nie übertrieben. Also hier im 2. Kapitel kann man das etwa an der Art sehen, wie er den Eröffnungssatz gestaltet hat, mit der Wortgruppe Ten, hemeran, tes, pentecostes, esan, mit diesem Beharren auf dem Vokal ä. Das dient zur Fokussierung und zur Betonung. Wobei, also ab dem 2. Jahrhundert wurde statt ä i gelesen, was aber an dem Effekt nichts ändert. Die Funktion ist ja hier nicht lautmalerisch, sondern die Betonung des Inhalts durch die Konstanz des Vokals. Und dadurch unterscheidet sich der Satz nicht nur von beliebigen Sätzen des Alltagsgesprächs, sondern erhebt sich auch von dem zuvorgesagten ab, wo es um die Zuwahl des Matthias geht. Und kurz danach, an der entscheidenden Stelle, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, setzt Lukas die Alliteration des Konsonanten Pi ein, eplastesan pantes pneumatos, also dreimal P. Oder an einer anderen besonderen Stelle zu Beginn des 4. Teils dieses Kapitels 2, wo es um die Urgemeinde geht, verändert Lukas die übliche Wortstellung, um den Satz mit demselben Wort egineto beginnen und enden zu lassen. Also der Beginn jeder dieser 4 Teile des 2. Kapitels ist markiert auf filigrane Weise, Teil 1 durch die kunstvolle Gestaltung des Satzes und durch seine Klanggestalt, Teil 2 und 3 durch eröffnende Anreden, also des Petrus an die Juden und der Juden an Petrus, und Teil 4 durch diese x-förmige Wortstellung mit diesem Äginetor, durch diesen Chiasmus. Mhm. Ein großer französischer Autor hat zu Lukas etwas Bemerkenswertes geschrieben, und zwar einer, der gar nicht so sehr mit Christlichem assoziiert wird, der Romancier Marcel Proust, berühmt für sein Romanwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, also à la recherche du temps perdu. Und Lukas schreibt in einem Text über das Lesen, sur la lecture, über seine persönlichen Leseerfahrungen, mhm. Psalmenzitaten sogar singend. Das hing natürlich von der jeweiligen Ausdruckskraft der jeweiligen Leserin, des jeweiligen Lesers ab. Und Proust schließt die Bemerkung mit einer sehr persönlichen und hochpoetischen Aussage, nämlich, dass er sich oft vorgestellt habe, wie in einem solchen Augenblick des völligen Schweigens, des Innehaltens, der Wind den Duft einer Rose durch das offene Fenster in das Obergemach trug, wo die Jünger sich versammelten. Mhm. Und er fügt dann hinzu, einer Rose, deren Duft, wie er schreibt, nach 16 Jahrhunderten noch nicht vergangen ist. Das ist also sehr individuell und hochpoetisch. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, Frau Schweizer. aber es veranschaulicht, dass der laut gelesene Text im Gegensatz zum stillgelesenen spezifisch dafür gestaltet ist, dass er ein Relief hat. Mhm. Und das gilt ganz besonders für diesen Pfingsttext hier mit seinen unterschiedlichen Sprechern und mit seinen ganz unterschiedlichen Emotionen. Das muss man also auch dabei berücksichtigen.
Danke für diese Einführung. Jetzt haben Sie ja eben auch ein Buch geschrieben über die Apostelgeschichte und Lukas, der auch das Lukas-Evangelium, Sie haben gerade schon von dem lukanischen Doppelwerk gesprochen, geschrieben hat. Und Sie benennen eben Lukas ja immer wieder als Historiker. Bei dem Pfingstwunder, man spricht ja auch bewusst von Pfingstwunder, das mutet ja schon sehr fantastisch an mit eben diesem Brausen vom Himmel, mit Feuer. Wie können wir denn festhalten oder ist denn davon auszugehen, dass das sogenannte Pfingstwunder historisch passiert ist und welche Hinweise gibt es darauf im Text?
Ja, die Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit dieses Wunderberichts. Also zunächst mal muss man sagen, dass Lukas zwar sorgfältig berichten will, aber er erhebt nicht den Anspruch, die Ereignisse zu reproduzieren, was da geschah. Also mit den Worten von Karl Jarosch, dem großen Bibelwissenschaftler, das Hereinbrechen der Transzendenz in die irdische Welt. Und Lukas verwendet die beiden Wörter Hospa und Hosei, also die im Deutschen wie man mit wie übersetzen kann, die Vergleiche markieren. Also am Anfang, wie wenn ein Wind daherbraust und im nächsten Vers Zungen wie von Feuer. Grammatikalisch exakt könnte man diese Wörter einordnen als adverbiale Konjunktionen des Vergleichs. Also auch hier wieder diese typische Nuanciertheit des Lukas. Und er verfährt hier so wie im Hinblick, also im Evangelium, im Hinblick auf die Schweißperlen Jesu, die wie Blutstropfen sind. Oder wie bei der Schilderung der Heilung des Saulus von seiner Erblindung und sogleich fiel es ihm oder fielen ihm wie Schuppen von den Augen. Dieser Sprachgebrauch ist sehr ähnlich dem Sprachgebrauch Platons. Und zwar in den platonischen Dialogen wird immer wieder das Wort Hospa benutzt, um deutlich zu machen, man kann einen Sachverhalt nicht eins zu eins ausdrücken und signalisiert das auch den Zuhörern. Das ist also erstmal eine Markierung, dass wir hier nicht eins zu eins eine Reproduktion vor uns haben. Und da sind also außerdem am Anfang zwei Prädikate, erfüllte, also das ist in Vers 2, und ließ sich nieder. Und zu diesen beiden Prädikaten lassen sich aus dem Satzzusammenhang die dazugehörigen Subjekte benennen, nämlich das Wehen erfüllte und das Feuer ließ sich nieder. Man kann das aber auch grammatikalisch anders deuten und ich denke, dass Lukas beide Deutungsoptionen bewusst in der Schwebe gehalten hat. Die Verben lassen sich nämlich als subjektlos unbestimmt deuten, also es irgendetwas nicht Bestimmtes erfüllte und es irgendetwas ließ sich nieder. So wie dieses fielen ihm wie Schuppen von den Augen subjektlos ist, da der Erzähler schlichtweg über kein Wort für dieses Subjekt verfügt. Also der Satz würde dann nicht so klingen wie in gewohnter Übersetzung, sondern etwa so: Da kam vom Himmel her ein brausendes Wehen wie von einem gewalttätigen Wind und es erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und es erschienen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, und das ließ sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Man sieht, dass Lukas gerade keine dick aufgetragene Wunder Geschichte vorliegt, sondern sich an das Geschehen herantastet, soweit das geht, und uns dann eindeutig mitteilt, dass das bloße Annäherung bleibt. Aber Ungeheures muss passiert sein, so wie auch Lukas von anderen Wundern berichtet. Was ist nun davon zu halten? Das ist eine völlig legitime Frage jeder aller Skeptiker an uns Christen. Gewissermaßen, glaubt ihr sowas im Ernst? Zunächst mal wird man sagen müssen, dass Skeptiker gegenüber Bibel und Christentum nicht mit dem Hinweis auf die Akkuratheit des Lukas überzeugt werden können. Sie werden darauf verweisen, dass etwa in einem Spielfilm auch alle Details stimmen können. Das Ganze ist dann trotzdem erfunden. Und also von den Einzelheiten aufs Ganze zu schließen, das ist gewissermaßen in der Sprache der Mathematik ein unzulässiger Schluss von n auf n plus 1. Und doch wird man als Christ die Frage dagegen halten können: Dieser Lukas, was für eine Persönlichkeit soll das denn sein, die, um das Christentum mit seiner Botschaft der Nächstenliebe zu propagieren, den Nächsten mit fiktiven Wundergeschichten übers Ohr haut, gekleidet in täuschend echte Fakten? Das ist nicht plausibel. Und das muss man auch noch sofort hinzufügen, während die Zeitgenossen der Ereignisse, die wussten, wie es wirklich gewesen war, noch lebten. Der große jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus schreibt über seine Geschichte des jüdischen Kriegs sinngemäß zitiert: Was ich sage, ist glaubwürdig, denn die Zeugen, die dabei wären, hätten nicht geschwiegen, würden nicht schweigen, wenn ich irgendetwas verdreht hätte. Und da muss man natürlich auch hinzufügen, Christen müssen sich die Frage stellen lassen: Wie tief ist euer Glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an die Auferstehung Jesu? Wenn ihr daran glaubt, anderes, was unmittelbar damit zusammenhängt, wie etwa hier die Pfingstereignisse, das wollt ihr nicht glauben, also andere ausnahmehafte Ereignisse und Wunder. Also ein großer Bibelwissenschaftler unserer Tage, Heinz-Werner Neudorfer, sagt über Lukas einen guten Satz, wie ich finde, dass er den Großen der antiken Geschichtsschreibung ebenbürtig war, und fügt dann hinzu, nur dass er Größeres als sie zu berichten hatte.
Sehr schön. Vielen Dank. Jetzt haben Sie ja gerade schon dieses Niederkommen beschrieben, aus Sicht eines Philologen, aber uns interessiert natürlich auch, es wird ja immer wieder gesagt, an Pfingsten kommt der Heilige Geist auf die Jünger hinab. Was hat man sich denn genau konkret darunter vorzustellen?
Ja, das ist ein fundamentaler Aspekt all dieser Berichte über die Herabkunft des Heiligen Geistes. Und das ist in der Sprache der Textanalyse Raumsymbolik. Wann immer der Heilige Geist erscheint, kommt er von oben, aus der Höhe. Ja. Und diese Höhe steht raumsymbolisch für die Sphäre Gottes, für den Himmel. Lukas sagt, dass ein Sturmwind vom Himmel kommt, Ektu Uranu, aus dem Himmel heraus, ja, und dass sich die Feuerzungen auf den Jüngern niederlassen. Und Jesus hatte zuvor am Ende des Lukas-Evangeliums angekündigt, dass die Jünger Kraft aus der Höhe anziehen werden, das heißt sich mit ihr bekleiden werden, diese Kraft anlegen werden wie ein Schutzmantel. Sie werden von dieser Kraft erfüllt. Und auch als der Heilige Geist wie eine Taube erscheint, kommt er ja, wie wir bei Matthäus, Markus, Lukas lesen, von oben.
Und jetzt schließt sich ja an diese Tradition, an die Herabkunft des Heiligen Geistes, auch die Frage nach Geistestaufe an. Die Geistestaufe spielt ab da in vielen Gemeinden und auch bis heute immer noch eine Rolle. Worum genau geht es denn dann bei der Geistestaufe, und was ist der Unterschied zu der Taufe mit Wasser, die wir kennen?
Ja, ich meine, man muss zunächst zwei Verwendungen dieses Begriffs unterscheiden. Zum einen bezieht er sich auf die Herabkunft des Heiligen Geistes hier im Pfingsttext. Und das ist ein heilsgeschichtliches Geschehen, das wie Weihnachten und Ostern einmalig stattfand, nicht wiederholt werden muss oder wiederholt werden kann. Zum anderen wird der Begriff Geistestaufe als individuelle Taufe im Kontext der der charismatischen Gemeinden, der Pfingstbewegungen verwendet, wo sie zusätzlich zur Erwachsenentaufe als zweite fundamentale Erfahrung, als zweiter Segen angesehen wird, als Taufe im Heiligen Geist. Nach diesem Standpunkt bekommt jeder Christ den Heiligen Geist bei seiner Bekehrung, aber er braucht eine zweite Erfahrung, die sogenannte Taufe im Heiligen Geist. Pfingsten muss sich also gewissermaßen individuell wiederholen, gewissermaßen als persönliches Pfingsten für jeden Einzelnen. Die großen Konfessionen lehnen diese Vorstellung ab, etwa unter Verweis auf den ersten Korintherbrief, wo Paulus eindeutig nicht von einem zeitlichen Auseinanderfallen von Annahme des Glaubens und Geistestaufe ausgeht. Und als Nicht-Theologe möchte ich über das Gesagte, also über diese Begriffsunterscheidung der beiden Bedeutungen des Begriffs Geistestaufe nicht hinausgehen.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie gerade auch schon selbst erwähnt, Weihnachten und Ostern sind gut bekannt. Genauso ist es mit Gott und Jesus. Die sind uns sehr wohl bekannt, auch in der Weise, wie sie wirken. Gegenüber dem Heiligen Geist gibt es manchmal auch Vorbehalte oder man fragt sich eben, wie wirkt der Heilige Geist? Wie hat man sich denn den Heiligen Geist vorzustellen? Und was würden Sie sagen, wie der Heilige Geist wirkt?
Ja, ich meine, Vater und Sohn sind natürlich wesentlich konkretere Wörter. Geist dagegen ist abstrakt. Ja. Oder Pneuma, Hauch, Wind, das ist natürlich abstrakter. Der Heilige Geist ist Gottes den Menschen zum rechten Handeln inspirierende Kraft, Pneuma. Und das lateinische Verb inspirare heißt ja einhauchen. Und so nimmt der Heilige Geist, das kündigt Jesus im Johannesevangelium an, den Platz des auf Erden nicht mehr physisch präsenten Jesus ein. Er sagt also in Vers 14, 18, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Also das Pneuma, der Heilige Geist, führt also die, die sich für seine Gnadengaben öffnen in ihren Entscheidungen. Während seiner Zeit auf Erden führt und lehrt Jesus die Jünger, aber dort in Johannes 14, 16 verheißt er den Jüngern einen anderen Parakletos, also das ist der Helfer oder Tröster. Paulus hat ja im ersten Korintherbrief die Wirkung des Heiligen Geistes, also die Pneumatika, aufgefächert und verdeutlicht, dass dieser Helfer den Individuen Unterschiedliches gewährt, etwa Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft oder die Gabe der Prophezeiung. Und hier in der Pfingsterzählung ist der Heilige Geist eine so aufrüttelnde Kraft, dass Lukas sie ja mit einem Sturmwind vergleicht. Ja. Das Adjektiv, das Lukas hier für den Wind verwendet, biaios, wird üblicherweise mit gewaltig übersetzt, aber die Übersetzung gewalttätig ist besser. Es ist dasselbe Adjektiv, das Aristoteles in seiner Schrift über die Meteorologie für Wirbelstürme verwendet. Mhm. So viel zum Heiligen Geist und seiner Kraft.
Jetzt von dieser Metaebene vom Heiligen Geist nochmal rein in den Text. Sie haben gerade schon benannt, es geht um Wind, es wird auch von Feuer geredet und von Zungen. Würden Sie denn sagen, das ist metaphorische Sprache oder worum genau handelt es sich dabei?
Ja, diese Feuerzungen sind Symbole. Und das macht der Text unmittelbar klar, sie haben etwas mit Sprache zu tun. Der Geist, so heißt es ja in Vers 4, lässt die von ihm Erfüllten in anderen Sprachen reden. Die Feuerzungen verweisen auf diese Sprachen, denn im Griechischen, Lateinischen und in den romanischen Sprachen wird ja dasselbe Wort für Zunge und Sprache verwendet. Also Linguae, Lateinisch oder Lenguas auf Spanisch und so weiter. Und in Übersetzungen der Pfingsterzählung in diese Sprachen, da ergibt sich dieser Zusammenhang, diese Assoziationsbrücke Zunge, Sprache von selbst. In englischen Übersetzungen stellt man diese Assoziation durch die Verwendung von Tongues im Sinne von Languages her. Tongue kann ja sowohl Zunge als auch Sprache bedeuten, so wie in Mother Tongue zum Beispiel. Ja, und als Flammen sind diese Zeichen sichtbar werdender Geist, sichtbar werdender Feuergeist. Als Zungen stehen sie für die Sprachen. Mhm.
Gerade da möchte ich gerne einhaken. Die Jünger sprechen ja dann in verschiedenen Sprachen. Welche Bedeutung, welche tiefere Bedeutung hat das?
Ja, das wird von Petrus in seiner Predigt oder Rede gedeutet. Mhm. Er zitiert den Propheten Joel und erklärt das, was da passiert ist, als Ereignis, das der Prophet geweissagt hatte. Mhm. Dort wird nämlich für die Endzeit die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Israeliten prophezeit. Dieses Sprechen in verschiedenen Sprachen deutet also symbolisch auf das Angebot des Christentums an alle Juden, unabhängig von ihrer Herkunft und Sprache. Mhm. Und damit wird der Grundstein für die Ausbreitung des Christentums auch zu anderen Völkern gelegt. Im Römerbrief öffnet Paulus dann
ja.
Und damit sind wir bei dem Hauptthema der Apostelgeschichte des Lukas, der Verkündigung des Evangeliums in der Welt. Mhm. Man sieht also diese fundamentale Bedeutung des Pfingstkapitels für das ganze Werk. Man könnte sagen, die reale Entwicklung, also die Verbreitung des Christentums, erfüllt die Joel-Prophezeiung zuerst im Sinne der Petrus-Worte und dann im Sinne des Paulus im Römerbrief, im Sinne dieser globalen Öffnung. Wobei Petrus es natürlich ist, der in Caesarea nicht Juden getauft hat.
Und jetzt gerade da würden ja wohl Skeptiker nachfragen, wie kann das denn sein, dass hier Vertreter ganz verschiedener Länder verstanden werden oder verstehen können, was die Jünger sprechen?
Ja, also in Vers 5 teilt Lukas uns mit, dass diese aus der Diaspora stammenden Juden in Jerusalem wohnten. Es scheint sich also um Diaspora-Juden zu handeln, die nach Jerusalem zurückgekehrt sind, mhm, und sich nicht bloß für die Dauer des Festes dort aufhalten. Mhm. Und außerdem müssen natürlich viele Festpilger aus der Diaspora da gewesen sein. Eine bunt zusammengewürfelte Menschenmenge, deren Muttersprache nicht das Aramäische, sondern die Sprache ihres jeweiligen Geburtslandes war.
Ja.
Diese Diaspora-Juden werden sich in Jerusalem mehr oder weniger effizient verständlich gemacht haben. Ja, und das Wunder besteht darin, dass die Gottpreisenden von Menschen aus der ganzen damaligen Welt verstanden werden. Mhm. Das wird ja referiert, diese Länderliste geht gewissermaßen von Turkmenistan, also in heutigen Kategorien, von Turkmenistan bis Rom. Und die Diaspora-Juden hören die Lobpreisung der Jünger und sie benennen als kollektives Wir, das hat Lukas erzählerisch so gestaltet, in einer langen Reihe ihre Länder und Völker, deren Sprachen sie vernehmen. Jedes Volk unter dem Himmel ist vertreten. Also dabei reitet der Name Judäa mitten unter diesen außerjüdischen Ländern ein gewisses Textproblem. Diese Schwierigkeit lässt sich aber beseitigen, wenn man Judaiern als Adjektiv zu Mesopotamien zieht, also das jüdische Mesopotamien, das Zweistromland. Gerade zwischen Euphrat und Tigris wohnten viele Juden. Und die in Form des Pfingstwunders machen die den Heiligen Geist preisenden Jünger sich verständlich und werden von diesen Menschen verstanden.
Daran schließt sich für mich auch die Frage an, Sie sprechen von, Sie machen sich verständlich, also Sprachverständigung, plötzlich gibt es gegenseitiges Verständnis. Es wird ja häufig auch eine Verbindung gezogen von Pfingsten zu dem Turmbau zu Babel und der dortigen Sprachverwirrung. Was trägt Ihrer Meinung nach dieser Vergleich aus oder trägt er vielleicht auch nichts aus?
Ja, Pfingsten ist ein Fest der Sprachen. Ja. Und zwar sprechen weder Lukas noch Petrus in seiner Rede explizit von Babel. Aber diese Verbindung bietet sich an und ist häufig auch von Sprachwissenschaftlern und Sprachphilosophen hergestellt worden. Mhm. Lukas betont, dass Menschen aus aller Welt mit den verschiedensten Muttersprachen anwesend waren. Und Pfingsten hebt zwar diese babylonische Vielsprachigkeit nicht ab, die wir da auf den Gassen Jerusalems veranschaulicht sehen, aber man kann jede Botschaft, auch die frohe Botschaft, in der Sprache derjenigen verkünden, von denen man verstanden werden möchte. Und das wiederum wertet die verschiedenen Sprachen auf und gibt ihnen denselben Rang. Denn das Höchste wird verschieden artikuliert, aber diese Artikulationen sind gleichwertig. Wenn ganz verschiedene Sprachen jeweils eigene, unverwechselbare Formen des Gotteslobes ermöglichen, ja bedingen, dann verdienen diese Sprachen auch als Fremdsprachen Respekt und Zuwendung. Und damit fallen etwa Unterscheidungen zwischen Kultursprachen und angeblich barbarischen Sprachen weg. Also wo eine solche Vorstellung besteht, ist sie unpfingstlich und damit unchristlich. Und insofern wird in gewisser Weise ja Babel zum Besseren gewendet, ohne die Vielsprachigkeit aufzuheben.
Nun noch vielleicht eine etwas basalere Frage. Häufig wird ja die Taube mit Pfingsten in Verbindung gebracht. Was hat denn die Taube mit Pfingsten zu tun?
Ja, sie ist in der christlichen Bildersprache von jeher das Sinnbild des Heiligen Geistes. Als Christus aus dem Wasser seiner Taufe durch Johannes den Täufer steigt, lässt sich, so erfahren wir, der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn nieder. Diese Schilderung findet sich bei Matthäus, Markus und Lukas. Und wie zu erwarten bei Lukas in präzisester Form. Und wenn wir das lesen, dann werden wir auch ans Alte Testament denken, wo am Ende der Sintflut die Taube, die aus der Arche herausgelassen worden war, mit einem frischen Ölzweig im Schnabel zurückkehrte, was zeigte, die Erde war wieder bewohnbar. Das heißt, genau hier wird die Taube als Symbol der Verbindung und Versöhnung zwischen Gott und den Menschen etabliert. Dazu kommt natürlich, die Taube war nach damaliger Vorstellung ein Tier ohne Fehl. Das stand für Unschuld. Und jetzt strukturell lässt sich festhalten, im Lukas-Evangelium beginnt die öffentliche Wirksamkeit Jesu damit, dass der Heilige Geist sichtbar herabkommt. Und der zweite Teil, die Apostelgeschichte, beginnt ebenfalls mit dieser Sichtbarwerdung des Heiligen Geistes, nämlich an Pfingsten.
Jetzt noch zum Abschluss zwei Fragen. Welche Bedeutung hat denn Ihrer Meinung nach Pfingsten für die Kirche?
Ja, da kann ein Philologe durchaus etwas zur Klärung beitragen. Ja. Denn das ist ja bemerkenswert an diesem zweiten Kapitel, dass es nach der Schilderung des Pfingstgeschehens entscheidende Deutungs- und Handlungshinweise aus sich selbst heraus liefert. Und so können wir bei genauer Lektüre dem Text deutliche Hinweise entnehmen. Pfingsten ist der Gründungsimpuls der Kirche. Von Pfingsten geht der Auftrag an die Christen aus, das Evangelium zu verbreiten. Das ist ja die große Aussage der Predigt des Petrus, der das Pfingstereignis deutet. Und im vierten Teil des zweiten Kapitels zeigt Lukas dann, wie Gemeinde gelingen kann. Und er charakterisiert diese erste christliche Kirche, diese Urzelle in Jerusalem, deren Glauben an Christus keineswegs Hindernis ist, als gläubige Juden zu leben. Sie beteiligen sich ja am Tempelgottesdienst. Und Lukas entwirft uns ein Vorbild mithilfe dieser Darstellung der Urgemeinde. Also das Fundament dieser Gemeinde ist die Lehre der Apostel. Sie besitzen ein stark ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich in der Fürsorge für bedürftige Gemeindeglieder auswirkt. Sie beten gemeinsam, halten gemeinsame Mahlzeiten religiösen und auch sozialen Charakters ab. Die Christen haben durchaus Privateigentum, aber sie sind bereit, wenn nötig, den Bedürftigen von ihrer unbeweglichen und von ihrer beweglichen Habe abzugeben, wie Lukas juristisch exakt schreibt. Ja. Und eine solche Gemeinde wächst, weil, wie Lukas im letzten Satz des zweiten Kapitels schreibt, also im allerletzten Satz, weil Gott neue Gemeindeglieder hinzufügt.
Und was würden Sie sagen, zusammenfassend gesprochen, welche bleibende Bedeutung hat Pfingsten denn für heute?
Ja, auch hier können wir bei genauer Lektüre dem Text einen recht deutlichen Hinweis entnehmen. Mhm. Also im ersten Vers heißt es in den gängigen Übersetzungen, sie waren alle zusammen am selben Ort. Dieses am selben Ort, das steht für die griechische Wendung epito orto. Mhm. Und diese Wendung wird von den frühen Christen in einem etwas spezifischeren Sinn verwendet. Sie hat etwas mit der christlichen Gemeinde zu tun. Also eine Übersetzung könnte etwa lauten, sie waren als Gemeinde versammelt oder sie waren in der Gemeinschaft der Gläubigen. Mhm. Also im Englischen ist vorgeschlagen worden, in Church Fellowship. Und wenn man diesen spezifischen Sinn, nur wenn man diesen spezifischen Sinn kennt, dann kann man wirklich verstehen, warum Lukas diese Wendung hier im zweiten Kapitel ganz massiv hervorhebt und betont. Mhm. Eine Übersetzung ins Deutsche gibt das nicht wirklich her. Er verwendet nämlich dieses epito orton nicht nur im ersten Satz, sondern zweimal am Ende des Kapitels. Und er lässt das ganze Kapitel mit dieser Wendung enden, auf diesen Schlussakkord. Mhm. Es geht Lukas um die zentrale Bedeutung der Zugehörigkeit des einzelnen Christen zu einem Größeren, zu einer Gemeinde, die um die Hilfe des Heiligen Geistes bittet und von ihm inspiriert wird. Und wie das Leben in der christlichen Gemeinde aussehen sollte, das schildert er ja unmittelbar zuvor. Und wir Christen sollten also den Appell mitnehmen zum Mittun in der Gemeinde. Wir sollten den Appell aus diesem Text hören.
Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführung und auch für Ihre Erläuterung, vor allem zu diesem eher schwierigen Text oder mit dem wir manchmal vor allem metaphorische Sprache und fantastische Darstellungen verbinden. Danke, dass Sie uns hineingenommen haben und danke, dass Sie heute im Interview bei uns waren.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Schweizer.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!